Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder Waldaktuell. Ist ja einiges passiert. Zum Beispiel die Waldzustandserhebung, der Waldzustandsbericht. Und ich gehe jetzt mit euch wieder in den Wald raus. Ich bin nachher auch wieder am Schreibtisch, um eure Post zu beantworten. Das mache ich ganz zum Schluss. Es regnet hier. Ich weiß gar nicht genau, ob das Aufnahmeequipment das überhaupt aushält. Aber ich bin einfach gern draußen. Ihr hört vielleicht auch die Vögel. Man hört vielleicht so ein bisschen auch die Regentropfen. Ja, hier, guck mal gerade hier. Tropf, tropf, tropf. Die Vögel singen hier wie sonst was. Da hat neulich mal jemand, ich glaube, es war auf meinem Insta-Account, geschrieben, dass bei Regen die Vögel nicht singen würden. Also bei uns die Vögel schon. Also hier ist richtig was los. Der Regen, der hält die hier überhaupt nicht ab. So, ich gehe jetzt mal hier wieder zum Gartentürchen. Gleich mal aufschließen. Und in unseren Regenwald gehen. Das finde ich übrigens, ja, wäre so ein kleiner Wunsch von mir, dass wir unsere Wälder auch in Regenwälder umbenennen. Weil das ist genau das, was sie sind. Ich habe das gelesen mal auf einer Seite von einem irischen Waldschützer. Der bezeichnet die irischen Wälder oder die, die mal da waren, als atlantische Regenwälder. Und das sind sie ja letztendlich auch. Das ist doch passiert dasselbe wie in Brasilien oder Indonesien. Diese Wälder erzeugen aktiv Regen. Da, wo sie sind, regnet es. Es regnete auch besonders viel. Und es würde auch zugleich verdeutlichen, dass das die Schatzkammern der Artenvielfalt sind. Ja, und wenn man jetzt bei so einem Regen in so einem Wald steht, so einem schönen alten Laubwald, da sagt man immer, das regnet zweimal. Also der Regen draußen hört sich so langsam auf, aber hier im Wald fällt das von Blatt zu Blatt zu Blatt. Und die Bäume sind ja über 30 Meter hoch. Und bis das alles am Boden ankommt, kann das schon teilweise eine halbe Stunde dauern. Und deswegen regnet es in so einem Wald lange nach. Also deswegen hat man früher gesagt, in einem Laubwald regnet es zweimal. Okay, wir wollten aber heute Wald aktuell machen. Also außer mir fällt hier irgendwas vor die Füße, wisst ihr ja, dann unterbreche ich mal kurz und erzähle was anderes. Waldzustandserhebung. Die Waldzustandserhebung vom Bundeslandwirtschaftsministerium, veröffentlicht jetzt vor kurzem, die attestiert dem deutschen Wald einen sehr schlechten Zustand. Laut dieser Erhebung sind über 20%, nur noch 20% der Bäume ohne sichtbare Schäden und der Rest ist krank. Jetzt schauen wir uns vielleicht erstmal die Art der Erhebung an, weil da gibt es einiges an Kritik. Wir haben das ja auch schon mal auf dem YouTube-Kanal so ein bisschen aufgearbeitet, aber heute haben wir mal ein bisschen mehr Zeit dafür. Also erstmal, wie wird das erhoben? Da gibt es so Fototafeln, da wird geschaut, wie viel Blattverlust hat der Baum. Es wird in Prozenten angegeben, gibt es ein paar Stufen. Und je nachdem, wie viel Blattverlust der Baum hat, gibt es dann für die vier Hauptbaumarten, Fichte, Kiefer, Eiche, Buche, wird der Baum in eine Schadklasse eingestuft. Und da laufen jetzt draußen dann Leute mit solchen Farbtafeln rum, Fototafeln und schauen sich die Bäume an. Ah, der sieht so aus, der passt ungefähr so, wie hier auf diesem Foto abgebildet in die Gruppe. Da wird er eingewertet. Also es ist ein relativ subjektives Verfahren, weil natürlich kein Baum so aussieht wie auf dem Foto. Und da muss man so ungefähr schauen, passt das. Aber gut, das ist das eine. Das zweite ist, es wird halt nur nach der Belaubung geguckt oder der Benadelung. Es wird nicht nach dem Boden geguckt. Ganz, ganz wichtig, fällt da praktisch komplett raus. Es werden ganz viele andere Faktoren nicht berücksichtigt. Diese Aufnahme, ne, wird dann ein Ergebnis daraus gestrickt, also so und so viele Bäume sind krank, ne, also Benadelungs- und Belaubungsverlust gleich krank. Das stimmt grundsätzlich auch, also Bäume, denen es nicht gut geht, die verlieren halt Blätter oder Nadeln. Aber die Frage ist, sind sie deswegen tatsächlich krank? Und da kann man schon mal das erste große Fragezeichen hinsetzen, weil wir sehen es gerade jetzt, also ich stehe hier unter einer dicken alten Buche und wenn ich mich hier so im Laub umgucke, dann sehe ich hier jede Menge Blüten, die verblüht sind, die sind runtergefallen. Und da, wo Blüten an den Zweigen sitzen, da sitzen keine Blätter mehr. Ist klar, also der Baum kann da Knospen bilden. Ne? Und wenn er sagt, ah, diese Knospe, das wird eine Blütenknospe, dann kommt da halt kein Blatt hin. Ne? Und für dieses Jahr. Das heißt, es gibt kahle Stellen an den Zweigen, die sind verursacht durch das Blühen. Und Bäume, die blühen, die sehen in dem Jahr einfach ein bisschen rappeliger aus, ne? Schütterer belaubt. Und fallen nach dieser Aufnahme dann in eine Schadstufe. Das sind also quasi kranke Bäume, laut dieser Aufnahme. Die schreiben zwar in dem Bericht, ja, es haben ein paar 30% der Buchen oder Eichen oder was auch immer geblüht, aber trotzdem wird das in der Aufnahme nicht berücksichtigt. Das sieht man dann ja auch nicht. Die Aufnahme findet statt im Juli, August. Und ja, da sind die Blüten schon längst runtergefallen. Vielleicht sind da Bucheckern an den Zweigen, was auch immer. Aber das wird in der Statistik wird nicht gesagt, diese Bäume fallen dann einfach raus. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie Bäume ihre Blätter vorzeitig verlieren. Wir haben es gerade gehabt vor ein paar Wochen. Hagelschlag. Puff, fallen die Blätter runter. Sind die Bäume dann krank? Nein. Ne? Die haben einfach ein paar Blätter verloren durch Hagelschlag. Das können kerngesunde Bäume sein. Naja, dann müssen sie halt im nächsten Jahr das wieder aufholen. Ähnlich ist es übrigens auch bei Trockenheit. Das ist eine typische Notreaktion, dass Bäume Blätter abwerfen, von oben beginnend. Also wenn es sehr, sehr trocken wird, dann machen die erstmal die Spaltöffnung zu. Und wenn es dann immer noch trocken ist, dann wird ein Teil der Blätter abgeworfen. Immer weiter, 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 bis hin zum Komplettabwurf. Und selbst solche Bäume können sich im nächsten Jahr wieder gut erholen. Und wenn sie eben ein paar Blätter abwerfen, wenn es jetzt nicht super brutal ist, dann ist das für den Baum auch überhaupt kein Problem. Aber er fällt dann schon wieder in eine Schadstufe. Es wird dann auch alle paar Jahre wiederholt, diese Aufnahme. Jedes Jahr praktisch wiederholt, ne? Doch, ich glaube jedes Jahr. Und bei der Fichte zum Beispiel haben wir das Phänomen, Fichte hat 5 bis 7 Nadeljahrgänge an den Zweigen. Also die ältesten Nadeln sind dann schon 5 bis 7 Jahre alt. Und wenn eine Fichte, wenn es denn nicht gut geht, dann wirft die ältesten Nadeljahrgänge ab. Dann sind eben nur noch 2, 3, vielleicht auch sogar nur noch einer Nadeljahrgang dran. Und wenn diese Fichte sich erholt, dann kann sie im nächsten Jahr, nehmen wir an, die hat jetzt nur noch einen Nadeljahrgang dran, also eine sehr, sehr durchsichtige, schüttere Krone, und die erholt sich, der geht es wieder gut, dann kann die im nächsten Jahr aber höchstens 2 Nadeljahrgänge am Baum haben, nämlich den ersten, also den vom letzten Jahr, und den dann neu dazugekommenen. Also selbst wenn es ihr dann wieder gut geht, steht die in einer sehr schlechten Schadstufe drin. Die braucht ja dann wieder 5 Jahre, um sich zu erholen. Also um die Nadeljahrgänge wieder vollständig aufzufüllen. Also es ist mit vielen, vielen Unsicherheiten behaftet, diese Aufnahme. Und deswegen nur nochmal der Hinweis. Ja, dem Wald geht es wirklich sehr, sehr schlecht. Aber diese Methode ist nicht geeignet, das festzustellen. Wir haben heute Fernerkundungsdaten, Satellitendaten. Die können die Gesundheit der Vegetation, die können die Biomasse, die können die Baumartenverteilung, die können alles Mögliche feststellen, und zwar ganz aktuell. Das könnte man prinzipiell fast tagesaktuell machen und nicht einmal im Jahr. Also die Daten, die jetzt rausgekommen sind, die stammen ja vom Juli, August letzten Jahres. Wir könnten das ganz, ganz aktuell machen und sehr objektiv und mit viel besseren Ergebnissen. Da sieht man nämlich wirklich, also ne, wenn man den Gesundheitszustand der Bäume ablesen kann an Trockenheits-, UV-, sonst was Indexen, dann sieht man, da braucht man nicht gucken, wie viele Blätter hat der Baum, sondern wie strahlt der zurück. Und auf solchen Bildern sehen kranke Bäume halt sehr blass und grau und braun aus und eben nicht mehr grün. Das sieht man dann sofort. Da braucht also keiner irgendwie irgendeine komische Einschätzung zu machen. Und Bäume, die blühen und die gesund sind, die sehen natürlich dann auch sattgrün aus. Okay, also das ist erstmal das Aufnahmeverfahren. Das Aufnahmeverfahren ist antiquiert. Die laufen da wirklich durch wie im 19. Jahrhundert zu Fuß und mit Papier. Ja, also ja gut, vielleicht tragen sie es jetzt mittlerweile im Tablet ein, aber diese Tafeln haben sie auf jeden Fall dabei. Kommen wir mal zum Ergebnis. Auf der Seite des Bundeslandwirtschaftsministeriums wird reflexartig der Klimawandel als Hauptursache festgemacht. Meine erste Frage wäre immer, wo ist die Evidenz? Ne? Woher weiß man das? Das steht da nicht, weil man es natürlich auch gar nicht weiß. Gleichzeitig steht vorne drin, dass die Hauptbaumarten, die häufigsten Baumarten in Deutschland, Fichte und Kiefer sind, die machen zusammen schon fast 50% der Waldfläche aus. Und das sind beides, dort wo sie angepflanzt sind, nicht heimische Baumarten. Monokulturen meistens, Plantagen, gleichaltrig und fern der Heimat, gibt schon seit über 200 Jahren Probleme mit Borkenkäfern und jetzt halt zunehmend im Klimawandel. Das stimmt schon. Das nimmt im Klimawandel zu. Aber der Klimawandel ist nicht die Ursache, sondern er verstärkt die Symptomatik. Und das steht natürlich nicht drin. Ne? Hinten im Bericht steht drin, dass die Lösung die Forstwirtschaft ist. Die Forstwirtschaft muss den Wald umbauen, die muss den klimaresilient machen. Und sagt, ey Leute, das haben die jetzt schon lange genug gemacht, das funktioniert ja nicht. Also der Waldzustand ist deswegen so schlecht, weil dort so gegen die Natur gearbeitet wird. Im Übrigen ist der Zustand von Buche und Eiche ja auch nicht gut. Ja, weil wir ja in Deutschland fast keine natürlichen Wälder mehr haben. Also Urwälder sowieso nicht. Und so einer, in dem ich jetzt hier stehe, ja, über 200-jährige Buchen, übrigens sehr, sehr gesund, das sind wenige Promille. Ne, die fallen in so einer Statistik ja gar nicht mehr ins Gewicht. Es sind überwiegend auch dort monokulturell strukturierte Wälder, die sind vielleicht 2-3 Laubbaumarten, das ist immer noch eine Monokultur. Das heißt dann auf Forstfachchinesisch Mischwald und suggeriert der Bevölkerung, ein gemischter Wald ist was Tolles. Mischwald ist für mich ein Propagandabegriff. Von Natur aus gibt es Dutzende von Baumarten in einem Urwald. Da, wo ich jetzt drin stehe, in diesem alten Buchenreservat, der war ja mal in Bewirtschaftung. Selbst da haben wir ungefähr 10 verschiedene Baumarten drin. Also das ist diese relativ monotonen und auch gleichaltrigen Buchenwälder sind eigentlich Buchenplantagen, selbst wenn sie aus Saat entstanden sind. Das ist nichts anderes als eine Teakplantage oder Mahagoniplantage in den Tropen. Das sind auch keine Regenwälder. Und daran leitet man aber die Fähigkeit der Baumart ab, dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen. Das ist natürlich Käse. Also wenn das kann ich mit Schweinen in der Massentierhaltung, kann ich auch nicht auf den Gesundheitszustand der Wildschweine oder die Robustheit schließen. Das ist Quatsch. Dazu kommt, dass, es regnet ja hier gerade so schön, dass die Böden halt, das hatten wir auch schon ein paar Mal thematisiert, durch Befahrung großenteils schon so geschädigt sind, dass sie ganz wenig Wasser nur noch speichern und unsere heimischen Laubwälder brauchen diesen Regen, auch der jetzt hier gerade fällt, praktisch nicht. Ja, die brauchen ja den Winterniederschlag, der schön in diesen fluffigen Böden gespeichert ist und wenn ich da mit einer Maschine drüber fahre, speichert er dieses Wasser eben kaum noch, das fließt weg, verursacht dann übrigens diese Hochwässer, ne, zumindest mit, die wir jetzt gerade auch wieder gesehen haben. Und das ist dann im Sommer, wenn es richtig heiß und trocken wird, dann ist das dem Wald verloren gegangen. Ne, das ist ja schon längst über die Flüsse ins Meer geflossen und nicht im Waldboden gespeichert. Und durch Maschinenbefahrung, durch die starke Auflichtung, also wenn ich Wälder auflichte, auch dazu gibt es Untersuchungen, 10% der Biomasse raus, dann heizen sich die Wälder im Schnitt um 0,9 Grad auf. Und nehme ich 20 raus, dann sind es schon 1,8 Grad und so weiter. Und wärmere Luft nimmt mehr Feuchtigkeit auf, die Wälder trocknen also noch schneller aus. So, und dann kommt diese Inventur und sagt, oh, guck mal, Buche und Eiche geht schlecht. Und guckt nicht auf die Füße, sprich auf den Boden. Und da spielt die Musik. Ne? Also stark aufgelichtete Laubwälder, die leiden auch ohne den Klimawandel. Ne? Auch die, also die haben, ich habe das beobachtet schon seit 20, 30 Jahren, Absterberscheinungen in älteren Buchenwäldern, die stark aufgelichtet werden, das weiß man aber schon viel, viel länger. So, und das alles einfach in die Schublade Klimawandel zu schieben, das finde ich auch, ja, finde ich auch ein bisschen gemein. Ne? Weil das schadet auch dem Kampf gegen den Klimawandel. Also Klimawandel Den haben wir und den haben wir in Europa ganz besonders stark. Und ja, die Waldökosysteme leiden darunter, aber viel gefährlicher ist das, was Forstwirtschaft aktuell macht. Und wenn wir das nicht mit auf dem Schirm haben, dann mache ich mir wirklich große Sorgen um unsere Wälder. Also unsere Wälder sind, das kann man eigentlich jetzt als Resümee ziehen, viel, viel gefährdeter, als es dieser Waldzustandsbericht sagt. Denn der thematisiert ja nur den Klimawandel und sieht das Heil und die Rettung in der Forstwirtschaft, die so weitermacht, nur mit anderen Baumarten. Ne? Also mit nicht heimischen Baumarten haben wir auch schon alles thematisiert. Also lange Rede, kurzer Sinn, dieser Waldzustandsbericht ist selber eine Katastrophe. Und zeigt eigentlich schön für mich klares Zeichen, wie stark die Vernetzungen in die Forstlobby im Bundeslandwirtschaftsministerium sind. Und da kann auch ein Minister nichts machen. Es gibt ja so einen gängigen Spruch von den nichtpolitischen Beamten, die ja nicht gefeuert werden können. Ist mir doch egal, wer unter mir Minister ist. Ja, das ist jetzt ein bisschen sehr traurig alles und auch ärgerlich, was ich da erzähle. Auf der anderen Seite passieren ja auch wirklich viele gute Dinge. Ne? Die haben wir ja auch schon ein paar Mal thematisiert, dass es große Bemühungen gibt, national, international mehr Schutzgebiete zu bekommen. Es gibt private Initiativen, ne, wie unser Urwaldprojekt, mit dem wir übrigens mittlerweile über 1 Quadratkilometer alten Wald geschützt haben. Das ist viel. Es gibt ja nur noch ein paar Dutzend Quadratkilometer alten Wald in Deutschland. Ein paar Dutzend Quadratkilometer, mehr ist das nicht. Von 114.000 Quadratkilometer Wald sind es nur noch ein paar Dutzend. Einen davon haben wir mit eurer Hilfe auch schon gesichert. Wir arbeiten ja mit voller Pulle weiter dran. Und es gibt eine Reihe anderer Initiativen. Und nochmal, auch die Bundesregierung hat ja 2022 in Montreal ein Abkommen unterschrieben, dass 10% der Bundesfläche unter strengen Schutz gestellt werden soll. Eine Verzwanzigfachung der Fläche innerhalb der nächsten 6 Jahre. Also es tut sich was. Aber der Waldzustandsbericht, das ist nochmal so das Aufbäumen der alten Garde, die da Dinge von sich gibt, wo man wirklich sagt, Leute, also das, wenn das euer Ernst ist, dann habe ich Zweifel, dass das Ministerium dort gut besetzt ist. Ja, das war der Waldzustandsbericht. Das war das, was wir aktuell auf den Fahnen haben. Ich gehe jetzt gleich mal rein mit euch und schaue mir nochmal eure Zuschriften an, weil da waren ein paar ganz interessante Sachen dabei. Ging es unter anderem auch um die Werbung hier in diesem Podcast. Das greife ich gleich nochmal auf. Jetzt muss ich aber erstmal aufstehen und gehe mit euch nochmal zurück durch diesen schönen Regenwald. Also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Stimmung. Also leicht diesig, nebelig, alles grün, dieses schöne, ja, es ist immer noch ein Maigrün mit den Blättern. Die Vögel singen hinter mir hier zum Beispiel so ein Kleiber, der macht ja immer dieses Hui, 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 Hui. Ganz, ganz typisch. Übrigens, auch das mal nebenbei, Kleiber läuft meistens den Stamm runter und ein Baumläufer, das ist ungefähr gleich groß, ein ganz klein bisschen kleiner, läuft den Stamm rauf. Und das ist für mich ein schönes Beispiel dafür, wie ökologische Nischen entstehen. Wenn der Kleiber den Baum runterläuft, sieht er andere Sachen, als der Baumläufer den Baum hochläuft. Und so kommen die sich quasi in Bezug auf Nahrungssuche nicht ins Gehege. Finde ich cool. Ihr kennt das vielleicht auch vom Wandern, dass der denselben Weg hin und zurück läuft. Boah, ich bin schon wieder außer Atem. Es ist hier wirklich recht steil. Also ihr müsst mal vorbeikommen. Dann zeige ich euch das mal. Ja, beim Wandern, dass der Hinweg anders aussieht als der Rückweg, wenn man denselben Weg läuft. Und so ähnlich ist das hier bei den Vögeln auch. So haben die sich das schön aufgeteilt. Ja, also ich gehe jetzt mal rein und dann schaue ich mit euch mal die Post durch. Jetzt bin ich wieder am Schreibtisch und nein, das Equipment hat offenbar nicht gelitten. Also ist doch wasserfester, als ich gedacht habe. Nee, aber ihr wisst ja, ich kann schlecht am Schreibtisch sitzen und draußen singen die Vögel, dann zieht's mich raus. Aber jetzt bin ich am Schreibtisch und schau mal eure E-Mails durch. Also Markus zum Beispiel schreibt, dass neulich sich jemand gewünscht hat, auch mal eine Folge aus Niederbayern zu machen und er findet es eigentlich wurscht, weil er das gut übersetzen kann, obwohl er auf 1100 Metern in den Hohen Tauern wohnt. Wunderbar, super schön. Ne? Und er sich den Rest wie Nadelbäume, Gämse, Murmeltiere selbst erarbeitet. Ja, klingt klasse, Markus, sehr schön. Also du wohnst in einer Urlaubslandschaft,
So ähnlich wie ich. Ich wohne nur ein bisschen tiefer und hier gibt es keine Murmeltiere und keine Gäbsen. Gut, dann Justus hat eine Anregung. Also erstmal Podcast, sehr schön, vielen Dank. Aber ob er ihn auch irgendwo ohne Werbung hören kann, denn die Unterbrechungen würden sehr stören. Ja, Justus, klar, kann ich verstehen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir den Podcast natürlich irgendwie finanzieren müssen. Da ist ja ein ganzes Team dahinter, bei RTL, in der Redaktion, im Schnitt, ne, im Vertrieb und so weiter und so fort. Da sitzen einige Leute dran, die das professionell machen. Das heißt, die verdienen ihr Geld damit, ne, weil sie so gut sind. Und wir wollen halt den Podcast in einer vernünftigen Qualität anbieten. Und haben uns dazu entschieden, das mit Werbepartnerinnen und Partnern zusammen zu machen, die wir übrigens sehr sorgfältig aussuchen. Also wir werben nicht für alles und jeden, sondern schauen, passt das zu uns, passt das zum Podcast, sind das Dinge, die wir auch vertreten können. Und dann machen wir das mit diesen Leuten gerne und sind wirklich froh und dankbar, dass die uns dabei unterstützen. Und da gibt's halt ab und zu mal eine kleine Unterbrechung. Gut, dann haben wir noch eine Frage von, mal gucken vom Namen, Thies. Thies fragt nach Knicks, also nach diesen Hecken in Norddeutschland. Die werden alle 10 bis 15 Jahre auf den Stock gesetzt. Das heißt, abgeholzt, kann man einfach sagen, abgesägt und treiben dann neu aus. Das Holz wird dann teilweise von Lohnunternehmern geschreddert, zu Hackschnitzeln verarbeitet. Ob das okay ist, da das zu verheizen, in deinem Fall vor allem, Thies, geht es um das anfallende Stammholz, was man auch im Ofen verheizen könnte. Ja, das ist so eine typische Doppelnutzungsform. Das ist nicht verwerflich. Das sind so schöne Beispiele dafür, wie Bioenergie, also zum Beispiel Heizen mit Holz, noch gemacht werden kann. Also wenn es extra dafür, wenn extra dafür Durchforstung gemacht werden, Kahlschläge gemacht werden, dann ist es natürlich eine ganz grausame Form des Heizens. Aber wenn das sowieso anfällt bei der Landschaftspflege in einer Kulturlandschaft, und das sind Knicks, ja, ne, das sind Hecken, Streifen, die Wiesen oder Felder unterbrechen, und die möchte man halt nicht zu groß werden lassen aus verschiedenen Gründen, dann ist das ja okay. Das ist ja genauso wie Straßenbegleitgrün, also es wird manchmal sehr brutal zurückgeschnitten, aber wenn das ein bisschen zurückgeschnitten wird, ich möchte ja auch, dass Straßen befahrbar sind und das anfallende Holz wird dann zu Heizzwecken verwendet, ist das okay. Das sind genau die Dinge, wo man sagt, jo, Leute, das ist sinnvoll, da kann man das machen. Dann haben wir von Fabian noch eine Rückmeldung. Jetzt schaue ich mal gerade, hat uns einfach nur ein schönes Bild geschickt. Mit einem Baumstumpf, wo neues Leben draus entsteht und hat ein schönes Erlebnis gehabt, dass er mit seiner Freundin im Wald gesessen hat, Gitarre gespielt hat und trotz der Lautstärke ein Reh bis auf 10 Meter an ihn rankam. Ja, nicht trotz, sondern wegen Fabian, weil Jägerinnen und Jäger spielen keine Gitarre im Wald. Ja, so einfach ist das. Und wenn das Reh, das ist ja neugierig und es weiß, Menschen, die auf der Jagd sind, machen A, keinen Krach und B, schon gar keine Musik. Du bist also als Nichtfeind identifiziert und dann werden Tiere einfach mal neugierig. Sehr schönes Erlebnis. Und im Übrigen gut zu erklären. Dann schauen wir mal. Frank hat noch mal was geschrieben. Da ging es um Jahresringe. Finde ich übrigens eine schöne Meldung. Frank, du machst das ja beruflich. Dass man mit Jahresringen nicht unbedingt dir das Alter zählen kann. Ne, jetzt gucke ich mal gerade, wo du das mir beschrieben hast. Du hast es ja sehr, sehr ausführlich beschrieben. Und schaue ich mal gerade hier, dass die ältesten Bäume, wo man die Jahrringe tatsächlich vernünftig zählen kann, eben diese Grandkiefern in den USA sind, White Mountains, möglicherweise auch in Chile, ein noch älterer Baum, über 5000 Jahre alt, aber da fehlt noch ein Nachweis. Und da müsste man einen Bohrkern machen bis zur Markröhre in der Mitte und da würde man den Baum verletzen. Genau, das finde ich eigentlich auch nicht schön, dass man Bäume zum Untersuchen schwer verletzt. Das kommt leider immer wieder vor. Gut, dann schauen wir mal nach den Mistkäfern. Martin hat noch einen Vorschlag. Ich hatte ja mal gefragt, weiß jemand, warum Mistkäfer, so viel Mistkäfer auf Waldwegen auf dem Rücken liegen? Du schreibst, Martin, dass man aus Studien weiß, dass jeder Mensch an den Schuhsohlen Hundekot hat, den er unbewusst auf Gehwegen und so weiter mitnimmt. Und dann, wenn man über die Waldwege geht und der Mistkäfer das riecht, denkt er, ah, da ist Mist. geht hin und fällt dann auf den Rücken. Also mit dem Hundekot, weiß ich nicht, gibt es da wirklich Studien dazu? So, also, du magst, kannst es ja mal gerne schicken. Ich kenne so eine Studie nicht, dass jeder Mensch an den Schuhsohlen Hundekot hat. Das finde ich jetzt echt eklig. Bei uns übrigens im Forsthaus, das ist hier aber insgesamt bei uns weit verbreitet, zieht man die Schuhe aus, wenn man reinkommt. Also wir haben auch Besuch, der findet das echt schrecklich, dass man sich die Schuhe ausziehen muss. Aber bei uns ist es so, vielleicht mal zur Beschreibung für euch. Wir haben hier einen, ja, so ein Kies, was ist das? Mineralbeton nennt sich das. Also kleine Steinchen auf jeden Fall. Die ganze Einfahrt 50 Meter lang. Da läuft man schon mal quasi, wenn es jetzt regnet, durch so ein bisschen Matsch. Also wenn man dann so ins Haus geht, sorry, ich laufe gern auch in Socken rum. Finde ich nicht so appetitlich. Wir sind auch bei unseren alten Pferden, ne? Und da ist dann unter den Gummistiefeln natürlich auch mal ein bisschen Pferdemist und so weiter. Also das bleibt bei uns alles draußen. Und das haben viele Leute hier so. Und deswegen ist es bei uns üblich, dass alle Leute die Schuhe ausziehen. Wenn man irgendwo zu Besuch kommt, ich glaube in Japan oder wo, macht man das ja auch. Und das finden aber manche, wir haben auch Freunde aus der Stadt, die finden das ganz, ganz schrecklich, dass sie die Schuhe ausziehen sollen. Ja, aber das nur mal nebenbei. Also bei uns wäre das, selbst wenn das stimmt mit dem Hundekot, kein Problem. Aber da würde mich ja wirklich mal die Studie interessieren. Dann haben wir noch eine Rückmeldung von Petra, die die Folge mit Robinga Schnögelrögel sehr erfrischend fand. Ja, da gab es ja auch sehr geteiltes Echo, was ich aber gut finde. Ne? Wir möchten ja möglichst breit auch Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner hier mitnehmen. Und speziell bei der Folge gab es halt von bis ein sehr, sehr weit gefächertes Echo. Johannes hat noch einen Hinweis, da geht es um Moor, Moorexperten und Birken, die, also in dem Fall, ich muss auch gerade gucken, du kommst aus Mecklenburg-Vorpommern, Stralsund, da gibt es die Halbinsel Devin, hoffentlich spreche ich es richtig aus. Und da hat der Naturführer erzählt, dass die Birken, die auf dem Boden stehen, wo ein Moor eigentlich sein sollte, dass man vielleicht wieder vernässen möchte, dass sie dem sehr viel Wasser entziehen und dass das Moor nur erhalten werden kann, wenn man die Birken fällt. Und dass dafür aber keine Genehmigung zu bekommen ist, weil Bäume nicht einfach so gefällt werden dürfen. Also ich bin kein Moorexperte, aber ein intaktes Moor beseitigt Bäume selber. Und bei Birken wird immer wieder gesagt, Birken sind Wassersäufer, die legen quasi den Boden trocken. Also das halte ich für ein Gerücht. Das wird immer wieder behauptet. Das wird übrigens auch bei normalen Waldbäumen immer wieder behauptet. Und das wird weiter und weiter und weiter tradiert. Also wenn man das wieder vernässen würde, würden die Bäume von selber absterben. Und Birken gehören zu einem Moor, natürlich typischerweise die Moorbirke. Aber man erkennt, auch wenn man in Skandinavien zum Beispiel unterwegs ist, Moore ganz typisch daran, dass der Baumbewuchs auf einmal ganz stark nachlässt und die Bäume sehr klein werden. Na, dann weiß man, da wird es sehr, sehr sumpfig, sehr, sehr nass. Also das Moor sorgt in der Regel selber dafür, dass Bäume verschwinden. Und Johannes schreibt noch, dass er sich wünscht, dem Wunsch komme ich gerne nach, auf das Moor in der Nähe der Hansestadt Rostock, Peetzer Bach, da sollte ich hinweisen. Das soll nämlich infolge einer Hafenerweiterung trockengelegt werden. Und da gibt es aktuell eine Petition und da fehlen noch ein paar Stimmen. Also, wenn ihr da unterschreiben mögt, macht es bitte gerne, weil wir können uns wirklich nicht mehr leisten, noch mehr Moore zu verlieren. Gut, dann haben wir hier von Michael noch eine Meldung. Der hat mir zwei Artikel geschickt vom Guardian. Da geht's, stimmt, das habe ich auch gelesen, da ging es um die Wildtiere in den afrikanischen Savannen, die mittlerweile mehr Angst haben vor Menschen als vor Löwen. Also Gazellen zum Beispiel, ne, haben mehr Angst vor Menschen als vor Löwen. Das will ja schon ein bisschen was heißen. Ne? Also wir setzen die gesamten Ökosysteme dort sehr, sehr unter Stress. Und noch einen anderen schönen Artikel, den spare ich mir jetzt mal auf. Und dann haben wir noch von Viola eine Meldung und Viola fragt, soweit sie verstanden hat, nimmt ein Wald anfangs, wenn er zum Beispiel auf einem Acker neu gepflanzt wurde, erstmal nur sehr wenig CO2 auf. Nun wird auch häufig gesagt, dass er anfangs sogar mehr CO2 abgibt, als er aufnimmt. Wie kommt das? Ich habe das nicht so richtig verstanden. Er baut doch von Anfang an Biomasse auf. Ja, das stimmt. Also da gibt es Messungen dazu. Vielleicht, ich überlege gerade, haben wir das in unserer letzten YouTube-Sendung gehabt, Tobias und ich? Da gibt es von der TU Dresden ein Team, das werden wir übrigens auch mal, haben wir auch schon eingeladen, in einer der nächsten Podcast-Folgen mal interviewen. Die messen sowas. Also die haben Messgeräte über den Flächen, über Äckern, über Grasland, über Wald, über Kahlschlägen und messen, also das sind nicht indirekte Ergebnisse, die die da erzielen, sondern die messen direkt, was da ausgast. Und da kommen so Sachen her. Wie das dann im Detail funktioniert, im Boden, was da alles abläuft, weiß ich nicht. Aber das Resultat, dass das so ist, das wird über solche Messmethoden festgestellt. Und eine letzte Meldung, bevor wir dann schließen, die kommt, jetzt müssen wir gerade schauen, oh, das ist eine relativ lange, aber ich pick mir mal ein paar Sachen raus, von Ulrike. Ja, Ulrike fand das auch mit dem Schnöbelrögel gut bis zu dem Punkt, wo er sagt, dass er es als Eingriff empfindet, dann Igeln und Vögeln etwas zu fressen anzubieten und dass er es deswegen nicht macht. Also das ist, da wird immer hin und her gestritten, übrigens auch mit Professor Berthold, der, das ist ein Vogelexperte, der aber für mich auch nicht so ganz, also ich liege mit ihm nicht immer auf einer Linie, weil er zum Beispiel auch Fuchsabschuss empfiehlt und so Sachen. Finde ich nicht so schön. Der Fuchs ist kein Sündenbock. Wir brauchen mehr Biotope. Der Fuchs ist nicht schuld, dass Vögel und andere Tiere zurückgehen. Aber das nur nebenbei. Ganzjährige Fütterung. Wir machen das mittlerweile. Also wir machen es mittlerweile. A, macht es uns eine große Freude. B, tun mir die Tiere natürlich auch ein bisschen leid. Ja, das stimmt. Das sind natürlich trotzdem Eingriffe. Die Vögel müssen ja genug Nahrung finden. Es sind ja zumindest in Teilen auch Raubtiere. Ne, Vögel sind Raubtiere, die fressen andere Tiere. Also nicht alle, aber Meisen zum Beispiel, die fressen Raupen. Das ist der Nachwuchs von Schmetterlingen. Und wenn ich jetzt durch Fütterung die Meisenpopulation anhebe, wird der Fraßdruck auf Raupen ja noch größer. Die wollen ja nicht nur Vogelfutter fressen, diese Vögel. Also wenn ich die Vogelpopulation künstlich anhebe, bewirke ich sicher Verschiebungen. Auch übrigens in der Artenzusammensetzung. Es kommen nicht alle Vögel ans Vogelhäuschen oder an Meisenknödel oder was auch immer. Und trotzdem mache ich das. Das ist auch eine kleine Freude, die ich mir gönne. Also ganz genau weiß ich auch nicht, wenn ich jetzt genau wüsste, das ist wirklich eine extreme Schädigung des Ökosystems. Ja, dann würde ich es sein lassen. Das weiß man aber nicht so genau. Es kann vielleicht auch sogar helfen. Vorhin war zum Beispiel der Mittelspecht auch bei uns. Das ist eine Urwaldspechtart. Sieht so aus wie ein kleiner Buntspecht. Es ist an dicke, alte Bäume gebunden. Kein Zufall, dass wir den hier haben. Weil wir haben ja hinterm Haus dicke, alte Buchen, ne, in denen ich ja vorhin mit euch drin war. Also ich habe darüber erstmal gelernt, was für Vogelarten haben wir hier und freue mich da jeden Tag dran. Und das sollte man nicht unterschätzen. Vogelgesang, das hat Wissenschaftler herausgefunden, ist gut für die Gesundheit. Ist stimmungsaufhellend. Also gibt es wirklich Studien dazu. Also es wird ja mittlerweile alles untersucht, was ja schön ist. Und dass man sich darüber freut, ja, das ist letztendlich ja der Ausdruck davon. Also lange Rede, kurzer Sinn, da bin ich nicht einer Meinung, dass aber wissenschaftlich hat er vielleicht recht und das ist vielleicht sogar der richtige Weg. Ich selber mache das anders. Damit schließen wir mal die Runde. Also die Anfragen habe ich alle beantwortet. Ihr wisst ja, ihr könnt mir wie immer euch gerne melden unter podcast@wolebens-waldakademie.de. Und dann verabschiede ich mich für heute und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.